Rabbelinfo. Wiederholung. Das ist das Rabbelinfo vom Freitag, den 4. Juli. Das letzte Info vor der Sommerpause. Herzlich willkommen. Heute geht es um Folgendes. Zuerst, heute feiert die USA ihren Nationalfeiertag und wir fragen uns, lässt sich die Verschiebung hin zum Autoritarismus verstehen mit den Theorien der Denkerin Hannah Arendt?
I think we should read her and think with her, right? Read her and think with her.
Wir sollten mit Arendt mitdenken, so der politische Theoretiker Bernard Harcourt über die Zustände in den USA in unserem Talk. Dann am Ende der Sendung, in unserem letzten Radioblog vor der Sommerpause, entdeckt unsere Autorin Rhoda Berger im Stricken eine kleine Alltagsrevolution.
Ich lehne mich auf gegen die Aufmerksamkeitsökonomie, bin einfach für mich selber da auf dem Sofa oder auf der Wiese oder auf dem Bänkchen am Höckeln und fühle mich gleichzeitig auf eine Art überschwänglich und auf den Boden von Tatsachen zurückgebracht.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet heute Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört. Rabe Info. Soweit die Übersicht über die heutige Sendung. Wir kommen nun zuerst zu den Meldungen des Tages. Die Ukraine meldet die schwersten russischen Luftangriffe seit Kriegsbeginn. Die Details nur ab Ju.
Wie der Deutschlandfunk berichtet, hat das russische Militär in der Nacht auf heute einen massiven Luftangriff auf Kiew geflogen. Nach ukrainischen Angaben setzte das russische Militär dabei hunderte Drohnen und Raketen ein, darunter mindestens eine Hyperschallrakete. Russland meldete ebenfalls Angriffe auf sein Territorium. Nur wenige Stunden vor dem groß angelegten Angriff auf die Ukraine hatte US-Präsident Trump mit dem russischen Machthaber Putin telefoniert. In dem Telefonat bekräftigte Putin nach Angaben des Kreml, dass er an seinen Zielen in der Ukraine festhalte. Er habe aber zudem darauf hingewiesen, dass er weiter an einer Verhandlungslösung interessiert sei.
Damit in die USA. Das Repräsentantenhaus hat gestern das Steuer- und Ausgabenkürzungsgesetz von Präsident Donald Trump verabschiedet.
Wie die Nachrichtenagentur AP News schreibt, haben die Demokraten geschlossen gegen das Gesetz gestimmt. Mit der entscheidenden Stichentscheidsstimme von Vizepräsident J.D. Vance kam es aber doch durchs Parlament. Das Gesetz, das von Trump als Big Beautiful Bill bezeichnet wird, ist eine umfangreiche Sammlung von Steuerverminderungen, Ausgabenkürzungen und höheren Ausgaben in einzelnen Punkten, die auf der Prioritätenliste der Republikaner stehen. Darunter fallen etwa neue Mittel für die Landesverteidigung und Abschiebungen.
In die Schweiz. Die Uni Bern will ihre Zusammenarbeit mit der Hebrew University of Jerusalem nicht beenden.
Die Unileitung hat sich ein möglichst genaues Bild der Hebrew University of Jerusalem verschafft und hat entschieden, die Kooperation mit der israelischen Universität nicht zu beenden, wie die Zeitung Der Bund berichtet. Anfang Juni hatte die Uni Lausanne die institutionelle Zusammenarbeit mit der Hebrew University of Jerusalem beendet. Dies, nachdem sie eine Ethikkommission eingesetzt hatte, um einen allgemeinen Leitfaden für die ethisch verantwortungsvolle Zusammenarbeit mit externen Partnerorganisationen zu entwickeln. Die Uni Bern arbeitet auch weiterhin mit der palästinensischen Bir Zeit University zusammen.
KI und eine andere Führungskultur. Die Inselgruppe hat ihre Strategie für die nächsten 10 Jahre verabschiedet.
Der Verwaltungsrat der Inselgruppe hat die neue Strategie in einem partizipativen Prozess unter Einbezug aller Hierarchieebenen erarbeitet, wie er heute mitteilt. Unter anderem will die Insel in Zukunft Gesundheitsdaten und künstliche Intelligenz gezielt für Diagnostik, Therapie und Forschung nutzen. Nach außen hin will die Inselgruppe ihre Partnerschaften ausbauen, nach innen will die Gruppe an der Führungskultur arbeiten. Die Inselgruppe erhält in Bälde eine neue Chefin sowie einen neuen Verwaltungsratspräsidenten.
Ob die Velostation bei der Welle 7 weiter betrieben wird, darüber wird die Stadt Berner Stimmbevölkerung entscheiden.
Wie der Gemeinderat gestern bekannt gegeben hat, ist das Referendum gegen den Stadtratsbeschluss für den Weiterbetrieb der Velostation Welle 7 zustande gekommen. Die Abstimmung dazu findet voraussichtlich diesen November statt. Der Stadtrat hatte für den 5-jährigen Weiterbetrieb der Velostation Welle 7 einen Kredit für wiederkehrende Ausgaben bewilligt. Dagegen hatte die SVP-Stadt Bern das Referendum ergriffen, zusammen mit dem Bund der Steuerzahler und der Vereinigung Bern aktiv.
Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Pio. Und noch zu den Wetteraussichten für die kommenden Tage. Heute bleibt es abwechselnd bewölkt und sonnig bei rund 27 Grad. Morgen Samstag wird es bis zu 29 Grad heiß bei durchgehendem Sonnenschein.
Rabe Info Talk.
Mit der Philosophie die Gegenwart verstehen. Wir reden heute mit dem politischen Theoretiker Bernard Harcourt über die Zustände in den USA und fragen, wie lässt sich die Verschiebung hin zum Autoritarismus verstehen mit den Theorien der Denkerin Hannah Arendt? Bernard Harcourt ist kritischer Theoretiker. Er lehrt an der Columbia-Universität in New York Recht und politische Theorie. Er vertritt auch Menschen in den Todestrakten der USA als Anwalt. Ich habe mich gestern mit ihm über die aktuelle Situation in den USA unterhalten und ihn als erstes gefragt, ob er sich als Philosoph einen Reim auf die Gegenwart machen kann oder ob auch ihm die Worte fehlen.
I am at a loss, but not of words. I am at a loss of emotions. I am at a loss of just grasping with this new reality. But I'm not at a loss of words. I think
ich bin ratlos, aber nicht sprachlos. Ich bin ratlos angesichts dieser neuen Realität. Aber mir fehlen nicht die Worte. Ich glaube, ich kann ziemlich genau benennen, was passiert. Und ich finde die kritische Theorie, um es zu verstehen. Ich bin aber ratlos, was meine Gefühle angeht. Ich habe mich emotional noch nie so gefühlt in meinem Leben. Und das ist erschütternd. Mein Vater floh im Juni 1940 aus Frankreich. Er war Jude und er floh gemeinsam mit seiner Mutter, seiner Schwester und einem Großelternpaar. Das andere Paar hat es nicht geschafft. Sie flohen mitten im Chaos des 22. Juni, als Deutschland Frankreich überfiel. Mein Vater war damals 12 Jahre alt und das hat ihn für den Rest seines Lebens gezeichnet. Ich bin mit dieser Geschichte aufgewachsen, ich kannte sie, habe sie immer wieder gehört. Aber sie schien nie etwas zu sein, das mein eigenes Leben betreffen würde. Zum ersten Mal in meinem Leben stelle ich mir jetzt die Fragen wie, werde ich die USA verlassen müssen? Fragen wie, werde ich meine Staatsbürgerschaft verlieren? Werde ich gezwungen sein, dieses Land zu verlassen? Nie, wirklich nie zuvor in meinem Leben habe ich mir solche Fragen gestellt. Nicht ein einziges Mal. Bis jetzt. Ich fühlte mich so sicher in den Vereinigten Staaten, so geschützt. Ich dachte immer, dass es Meinungsfreiheit geben würde, dass man sich versammeln darf, dass man das Recht hat, zu protestieren und die Regierung zu kritisieren. Ich dachte immer, diese Rechte seien unerschütterlich. Aber in Wahrheit zerfallen sie gerade, jetzt in diesem Moment.
Always thinking that those things were rock solid, when in fact they're crumbling.
Bernard Harcourt, Ihre Familiengeschichte hat somit einiges gemeinsam mit dem Leben von Hannah Arendt. Vorweg ein paar Worte zu Hannah Arendt. Sie ist eine der relevantesten politischen DenkerInnen des letzten Jahrhunderts. Sie ist selbst jüdisch und musste während der Nazi-Herrschaft in die USA emigrieren. Ein Leben lang hat sie sich mit dem Schrecken der Shoah auseinandergesetzt. Berühmt wurde sie durch den Wälzer Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft. Bernard Harcourt, ich habe Sie mit folgender Frage kontaktiert. Kann Hannah Arendts Theorie des Totalitarismus uns helfen, die gegenwärtigen Entwicklungen besser zu verstehen? Meine These: Viele der aktuellen politischen Entwicklungen zeigen deutliche Anzeichen oder Elemente von Totalitarismus, so wie Hannah Arendt ihn beschrieben hat. Würden Sie dem zustimmen?
Well, I definitely think it's a brilliant book, The Origins of Totalitarianism, written, of course, by a brilliant critical thinker. I think that it can be very helpful today as a foil.
Nun, ich denke auf jeden Fall, dass es ein brillantes Buch ist, geschrieben von einer brillanten kritischen Denkerin. Ich glaube, dass es uns heute sehr helfen kann, die spezifischen Eigenheiten der amerikanischen Gesellschaft und der zweiten Trump-Regierung zu verstehen. Wir sollten es also nutzen, um unser Verständnis der aktuellen Entwicklungen zu präzisieren und zu differenzieren. Es lässt sich aber nicht wie eine Schablone anwenden. Ich denke auch nicht, dass wir uns in einem Zustand des Totalitarismus befinden. Und ich glaube ebenso wenig, dass wir auf die Art von totalitärem Staat zusteuern, die Hannah Arendt vor Augen hatte. Eines der entscheidenden Merkmale von Arendts Konzept des Totalitarismus besteht darin, dass es sich um ein System des Terrors handelt, das auf die gesamte Bevölkerung angewendet wird, nicht nur auf bestimmte Oppositionsparteien oder einzelne gesellschaftliche Gruppen. Die Idee, dass Terror zur zentralen Ideologie und zum Hauptinstrument der Kontrolle über die gesamte Gesellschaft wird, das ist faszinierend. Aber ich denke, das unterscheidet sich deutlich von dem, was wir derzeit in den Vereinigten Staaten erleben. Die Elemente des Terrors sind heute sehr gezielt auf bestimmte Gruppen in der Gesellschaft gerichtet. Trump erzeugt gezielt innere Feinde und schüchtert diese systematisch ein. Dazu zählen unter anderem undokumentierte MigrantInnen sowie alle, die so aussehen, als könnten sie undokumentiert sein. Auch Transpersonen, alle, die nicht binär oder queer sind oder sich jenseits traditioneller Normen bewegen, werden gezielt terrorisiert. Wer hingegen Teil der Make America Great Again Bewegung ist, fühlt sich nicht terrorisiert. Im Gegenteil, diese Menschen fühlen sich ermächtigt. Sie schauen Fox News und erhalten täglich eine Dosis ideologischer Bestärkung. In diesem Sinne ist der Terror nicht universell. Er richtet sich nicht gegen die gesamte Bevölkerung. Vielleicht war Arendts Diagnose in Bezug auf Nazi-Deutschland in dieser Hinsicht nicht ganz zutreffend. Ich habe viel über das Dritte Reich gelesen und habe familiäre Verbindungen zu dieser Geschichte. Aber ich würde nicht behaupten, mit Sicherheit sagen zu können, ob Arendts Analyse über die Universalität des Terrors in Nazi-Deutschland vollständig präzise war. Es könnte sein, dass hier eine gewisse Fehlinterpretation ihrerseits vorliegt. Was wir jedoch in Amerika haben, ist erstens ein völlig anderer kultureller Kontext und zweitens eine Situation, in der ein erheblicher Teil der Bevölkerung, vielleicht sogar eine knappe Mehrheit, sich aktuell gestärkt fühlt, nicht eingeschüchtert.
Dieses Kernelement des allumfassenden Terrors ist Ihrer Meinung nach also nicht präsent in den USA oder noch nicht präsent. Trotzdem kann die Totalitarismus-Theorie von Hannah Arendt uns helfen zu verstehen, was genau passiert. Wie es der Titel suggeriert, beschreibt Arendt in ihrem Werk zum einen Ursprünge und zum anderen Elemente des Totalitarismus in Nazi-Deutschland wie auch in der Sowjetunion unter Stalin. Als Ursprung des Totalitarismus identifiziert Arendt den Untergang der Klassengesellschaft. Sie spricht von einer Atomisierung der Individuen, von einer Entsolidarisierung und vom Untergang des klassischen Parteiensystems. Erinnert sie das an die USA der letzten Jahre?
I would say that there is a breakdown of the traditional party politics that's taking place, that Trump is facilitating, certainly on the right side of the political spectrum.
Wir erleben derzeit einen Zerfall der traditionellen Parteipolitik, den Trump maßgeblich vorantreibt. Zumindest auf der rechten Seite des politischen Spektrums wurde die Republikanische Partei ausgehöhlt. An ihrer Stelle ist eine MAGA-Partei getreten. Die alte GOP, die Grand Old Party, existiert in ihrer bisherigen Form nicht mehr. Sie hat Trump zunächst bekämpft, ist dann aber letztendlich zusammengebrochen. Heute gibt es keine alte republikanische Partei mehr. Wir sehen also einen Zerfall klassischer politischer Strukturen, wie wir ihn auch in anderen Ländern beobachten konnten, zum Beispiel in Frankreich. Was die Frage der Atomisierung, den Verlust von Solidarität und den Zusammenbruch der Klassengesellschaft betrifft, so gibt es bestimmte Eigenheiten der amerikanischen Gesellschaft, die sie von der mitteleuropäischen Gesellschaft der Mitte des 20. Jahrhunderts unterscheiden. Die amerikanische Kultur war immer eng mit einer Form des Individualismus verbunden, die einzigartig, zugespitzt und deutlich anders ist als in Europa. Es gab von Anfang an weniger kollektive oder gemeinschaftliche Bindungen. Insofern war die Gesellschaft schon immer stärker atomisiert. Aus dieser Perspektive betrachtet scheint der Verlust von Solidarität kein neuer Prozess zu sein. Er ist vielmehr eine Konstante.
On the question of the collapse of class society, classes remain in the United States. What is lacking is class consciousness. But class consciousness was never very developed in America. Much less so than.
Was den Zusammenbruch der Klassengesellschaft betrifft, Klassen existieren in den USA weiterhin. Was fehlt, ist das Klassenbewusstsein. Aber dieses Bewusstsein war in den USA ohnehin nie besonders stark ausgeprägt. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob wir tatsächlich einen Zusammenbruch der Klassengesellschaft erleben. Was jedoch eher eine Parallele zu Hannah Arendt und zur Situation in der Mitte des 20. Jahrhunderts darstellen könnte, ist die Kombination aus wirtschaftlicher Unsicherheit und Migration. Die ökonomischen Unsicherheiten, die wir heute erleben, die Prekarität, die Ängste und Sorgen in einer sich wandelnden Wirtschaft entstehen nicht nur durch die Deindustrialisierung, sondern auch durch den Einfluss von künstlicher Intelligenz, die Arbeitskräfte zunehmend ersetzt. Diese Unsicherheit befeuert aktuell die Angriffe auf MigrantInnen in einer Weise, die vermutlich vergleichbar ist mit der wirtschaftlichen Notlage der großen Depression Ende der 1920er Jahre. Auch damals führte ökonomische Verunsicherung in Deutschland, Frankreich, Westeuropa und auch in den USA dazu, dass Sündenböcke gesucht und gefunden wurden, insbesondere die Juden in den 1930er Jahren.
Scapegoating of Jews in the 1930s, scapegoating of immigrants today.
Reden wir über die Make America Great Again Bewegung, kurz MAGA. Arendt schreibt, ich zitiere, Die totalitären Bewegungen sind Massenorganisationen atomisierter und isolierter Individuen, von denen sie eine, verglichen mit anderen Parteien und Bewegungen, unerhörte Ergebenheit und Treue verlangen und erhalten können. Zitat Ende. Ist die MAGA-Bewegung als Massenbewegung im Arendtschen Sinn zu verstehen?
I do think it is a mass movement. I think it does qualify as a mass movement.
Man kann die MAGA-Bewegung durchaus als Massenbewegung bezeichnen. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass die MAGA-Bewegung Trump vorausgeht. Es ist entscheidend, zwischen der Bewegung selbst und Trump als Person zu unterscheiden. Um also wirklich zu verstehen, wer zur MAGA-Bewegung gehört, muss man sie von Trump abgrenzen. Denn Trump wiederum ist in der Lage, Allianzen mit ganz anderen Gruppen zu bilden, etwa mit den sogenannten Tech Bros, die keineswegs Teil der eigentlichen MAGA-Bewegung sind. Die MAGA-Bewegung selbst versteht sich als populistische Bewegung der Mittelschicht, die sich gegen die Reichen richtet. Es handelt sich also um eine breit aufgestellte Bewegung. Ob sie genau dem Massenbegriff von Hannah Arendt entspricht, ist nicht ganz klar. Aber sie ist groß, populär und vor allem von einer starken Loyalität zu Trump geprägt.
Is the same here. But it is a massive movement. It's a popular movement. It's a loyal movement. It has loyalty and devotion to Trump.
In Arendts Theorie sind ja nicht nur die Massen elementar, sondern auch die Eliten. In den USA ist es ja aktuell so, dass nicht nur die MAGA die Regierung Trumps unterstützt, sondern auch die sogenannten Tech Bros. Sind diese Tech Bros, sind das Eliten im Arendtschen Sinn?
Ich denke, sie gehören eindeutig zur Elite. Sie sind das oberste 1% des 1%. Oder sogar noch darüber hinaus. Es handelt sich nicht einfach nur um Tech Bros, sondern um Tech Milliardäre.
These are not just Tech Bros, these are Tech Billionaires.
Wie verhalten sich diese Segmente zueinander, die Make America Great Again Bewegung und diese Tech Bros?
They find an alliance in Trump. Trump has been able to grab both of them and bring them both on his side.
Trump ist es gelungen, beide Lager, MAGA und Tech-Milliardäre, an sich zu binden. Das bedeutet nicht, dass sie untereinander verbündet wären, aber sie stehen beide auf Trumps Seite. Und Trump hat das geschafft, weil die meisten dieser Tech-Milliardäre zutiefst eigennützig und opportunistisch sind. Der erste, der sich Trump zuwandte, war Elon Musk. Und wie wir wissen, ist das heute ein sehr kompliziertes Verhältnis. Aber bis vor kurzem war Musk vollkommen auf Trump-Linie. Er war so etwas wie Trumps rechte Hand. Ich denke, die meisten Tech-Bros werden Trump unterstützen, auch wenn sie einzelne politische Positionen ablehnen. Zwischen MAGA und den Tech-Milliardären gibt es erhebliche Konflikte. Ein zentrales Konfliktfeld: Die Tech-Industrie will hochqualifizierte Einwanderer aus Indien und China. Sie ist auf sie angewiesen. Die MAGA-Bewegung lehnt diese jedoch ab. Hier treten also klare Interessensgegensätze zutage.
Wir haben über die Ursprünge des Totalitarismus geredet. Arendt identifiziert zudem auch Elemente des Totalitarismus, von denen ich ein paar mit Ihnen besprechen will, da sie meiner Meinung nach etwas über die Situation in den USA erzählen. Konkret will ich mit Ihnen über die Funktion von Propaganda des Polizeiapparats und die Rolle der Lager oder eben Konzentrationslager sprechen. Fangen wir an mit der Propaganda. Arendt schreibt, ich zitiere, die Propaganda totalitärer Bewegungen, die der totalen Herrschaft vorausgeht und sie bis zu einem gewissen Punkt weiterhin begleitet, ist zwar letztlich verlogen, aber keineswegs geheimnistuerisch. Totalitäre Führer beginnen ihre Karriere meist damit, dass sie sich ihrer vergangenen Verbrechen mit unvergleichlicher Offenheit rühmen und ihre zukünftigen mit unvergleichlicher Genauigkeit voraussagen. Zitat Ende.
Trump is all about truth.
Alles bei Trump basiert darauf, dass er sich selbst als Wahrheitssprecher inszeniert, nicht einfach als jemand, der Propaganda betreibt. Er will nicht, dass die Menschen ihn für unehrlich halten. Er will nicht geheimnisvoll erscheinen. Er präsentiert sich konsequent als der Einzige, der die Wahrheit sagt, als der Einzige, dem die Wahrheit wirklich am Herzen liegt. Und er prahlt nicht mit vergangenen Verbrechen, weil es aus seiner Sicht keine Verbrechen gab. Er hat nichts Unrechtes getan, so seine Darstellung. Es ist bemerkenswert, wir haben einen Ex-Präsidenten, der in New York in 34 Fällen wegen Straftaten verurteilt wurde. Ein Novum in der Geschichte. Doch er gibt keines dieser Urteile als Verbrechen zu. Stattdessen sagt er, das stimmt nicht, es ist nie passiert. Genauso mit der Wahl 2020. Aus seiner Sicht hat er gewonnen. Er deklariert all das zur Wahrheit und alles andere ist Fake News. Sein zentrales Anliegen ist es also, als Wahrheitsverkünder wahrgenommen zu werden. Wir würden das als Propaganda bezeichnen. Aber es gibt etwas Eigenartiges, vielleicht Einzigartiges, an der Art und Weise, wie Trump Wahrheit gebraucht und instrumentalisiert.
Call that propaganda. Many people would call that lies.
Reden wir jetzt über den Polizeiapparat, ein Element, das Arendt in ihrer Totalitarismus-Theorie, sie gibt ihm viel Raum. In einem Interview mit der Wochenzeitung Watz von vor 2 Wochen sagten sie Folgendes über die ICE, ich zitiere, sie ist der Stoßtrupp des zweiten Trump-Kabinetts und wohl die aggressivste, skrupelloseste und gewalttätigste Elite. Und das nicht, weil ihre Mitglieder gut ausgebildet und diszipliniert wären, sondern weil es sich um eine kleine Gruppe extremer paramilitärischer Kräfte handelt. Zitat Ende. Was genau meinen Sie damit?
They are the closest thing to the brown shirts. They are the limit.
Sie sind das, was der Sturmabteilung von Nazi-Deutschland am nächsten kommt. Sie sind das Extrem innerhalb der Sicherheitskräfte und agieren wie Stoßtrupps. Sie maskieren sich, zeigen keine Ausweise und identifizieren sich nicht. Ihre Fahrzeuge sind nicht gekennzeichnet und sie entführen Menschen. Es sieht so aus, als gäbe es keine einfache rechtliche Möglichkeit, das zu stoppen. Wenn Sie glauben, eine Person ohne gültigen Aufenthaltsstatus zu haben, nehmen Sie sie einfach fest, bringen sie in Haft und versuchen, sie abzuschieben. Diese Leute, die für ICE arbeiten, scheinen völlige Straflosigkeit zu genießen. Sie können scheinbar tun, was sie wollen. Das fühlt sich wirklich an wie das extremste Beispiel eines Polizeistaats. Es scheint, als seien sie die Quelle des Terrors, insofern Terror auf bestimmte Bevölkerungsgruppen, insbesondere Einwanderer, gerichtet ist. Sie sind diejenigen, die diesen Terror ausüben. Um auf Hannah Arendt zurückzukommen, ihre Vorstellung, dass Terror auf die gesamte Bevölkerung angewendet wird, teile ich nicht. Ich denke, der Terror ist gezielt. Aber genau dort ist der Terror, dort liegt die Zielrichtung und dort kommen die Fälle Deutschland und USA einander am nächsten. Und deshalb nenne ich sie so etwas wie Stoßtrupps.
That's where the two cases come closest together, I feel. And that's why I call them kind of like the shock troops, right?
Reden wir noch über die Lager. Als Element totalitärer Herrschaft. Arendt schreibt, die Konzentration und Vernichtungslager dienen dem totalen Herrschaftsapparat als Laboratorien, in denen experimentiert wird, ob der fundamentale Anspruch der totalitären Systeme, dass Menschen total beherrschbar sind, zutreffend ist. Zitat Ende. Welche Funktion erfüllen Institutionen wie Alligator Alcatraz oder das Massendeportationssystem nach El Salvador in der aktuellen Trump-Regierung? Handelt es sich dabei Ihrer Meinung nach um solche Laboratorien?
I think their function is to terrorize.
Ich denke, ihre Funktion besteht darin, nicht weiße Einwanderer zu terrorisieren. Das ist, glaube ich, ihre Aufgabe. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Laboratorium ist, um etwas über Menschen oder über die Kontrolle von Menschen zu lernen. Im Kern dieses Modells steht die Identifikation innerer Feinde und ihre Eliminierung durch Terrorprozesse.
Undocumented immigrants in this country.
Wir besprachen nun die Situation in den USA durch die Linse von Hannah Arendts Begriff des Totalitarismus und eben auch über die Grenzen dieses Totalitarismusbegriffs. Sie selber bezeichnen die Aktualität mit dem Begriff der Konterrevolution. Sie haben darüber viel geschrieben. Der Begriff der Konterrevolution, das knüpft an den Denker Herbert Marcuse. Können Sie ausführen, was genau meinen Sie mit dieser Konterrevolution und wann genau hat sie angefangen in den USA?
I mean, so I think that the notion of the internal enemy is really important. And I think that it wasn't maybe.
Ich finde, das Konzept des inneren Feindes ist wirklich wichtig und es stammt tatsächlich aus der Konterrevolution. Dieses Konzept kommt aus dem, was man La Guerre moderne genannt hat, den modernen Krieg. Unkonventioneller Krieg im Gegensatz zu den großen Schlachtfeldkriegen, wie wir sie aus Europa mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg kennen. Es ist die Kunst, gegen kleine Aufstände in den Kolonien zu kämpfen. Es ist eine Kriegslogik, die sich auf die kleinen, inneren Feinde konzentriert und versucht, diese zu eliminieren und Menschen durch Terror von diesen inneren Feinden fernzuhalten.
It was the art of fighting against small insurrections in the colonies.
Ich denke, wir müssen darauf achten, dass diese inneren Feinde geschaffen und ins Visier genommen werden. Bei Einwanderern, undokumentierten Einwanderern, indem man sie zu Tieren macht, sie als Vergewaltiger bezeichnet und sie als innere Feinde stigmatisiert. Das ist der Weg, sie zu eliminieren, aber auch die restliche Bevölkerung zu beruhigen. Die restliche Bevölkerung wird nicht so sehr terrorisiert, sondern eher beruhigt. Es geht darum, ihre Herzen und Köpfe zu gewinnen. Eine klassische Strategie der Konterrevolution.
The rest of the population is not so much being terrorized as reassured. It's about winning their hearts and minds, which is a classic strategy.
Der Krieg gegen Aufstände wurde im Ausland angewandt, kehrte dann aber zurück und wurde hier im Inland auf unsere eigenen Bevölkerungsgruppen angewandt. Genau darum geht es hier.
But then returned domestically and applied to our own populations is really what this is all about.
Hannah Arendt schreibt, ich zitiere erneut, man hat immer wieder bemerkt, dass totalitäre Bewegungen sich der demokratischen Freiheit bedienen, um dieselben abzuschaffen. Zitat Ende. Was genau kann denn jetzt in den USA, also in diesem Staat, der nicht totalitär ist, getan werden, um diese autoritären Kräfte, um denen entgegenzuwirken und eben diese demokratischen Freiheiten zu bewahren?
I mean, I think clearly in the United States right now, the best strategy is to litigate in federal court.
It's a strategy. Ich denke, in den USA ist die beste Strategie derzeit eindeutig, vor Bundesgerichten zu klagen. Diese Strategie zeigt sich in mancher Hinsicht erfolgreich. Leider ist der oberste Gerichtshof der USA konservativ dominiert und steht praktisch auf Trumps Seite. Daher wird es zunehmend schwieriger, wenn die Fälle bis zum obersten Gerichtshof gehen, denn dann verlieren wir vermutlich jede temporäre Errungenschaft. Die übergeordnete Strategie muss jedoch eine demokratische Bewegung sein. Diese entwickelt sich in diesem Land überraschend langsam. Ich glaube jedoch, dass der Widerstand gegen das Vorgehen von ICE wahrscheinlich viele Amerikaner mobilisieren wird. Was wir brauchen, ist eine breite Bewegung.
That may be what galvanizes mass protest in this country.
Zu guter Letzt die große Frage, würden Sie es unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, Hannah Arendt zu lesen, um die Gegenwart zu verstehen?
I think we should read her and think with her, right? Read her and think with her, which is what I tend to think of critical theorists mostly. Generally, there isn't anyone.
Ich denke, wir sollten sie auf jeden Fall lesen. Wir sollten sie lesen und mit ihr denken. So denke ich meistens über kritische TheoretikerInnen. Es gibt selten jemanden, dessen Werk direkt auf unsere aktuelle Situation passt. Was wir brauchen, ist, mit ihnen zu denken und gegen sie zu argumentieren, um die einzigartige Lage von heute zu verstehen. Ich finde, wir sollten zu ihren Texten zurückkehren und sie neu lesen, zusammen mit anderen Werken.
What we need to do is think with and against them for us to understand the unique situation right now.
Bernard Harcourt haben wir gehört. Er lehrt an der Columbia Universität in New York Recht und politische Theorie. Das war eine gekürzte Version des Gesprächs. Die ungekürzte Version auf Englisch könnt ihr auf unserer Website nachhören.
Rabe Info Radioblog.
Es ist Freitag, das heißt zum letzten Mal vor der Sommerpause haben wir noch einen Radioblog für euch. Immer freitags geben wir einen Teil unserer Sendezeit ab an unsere KolumnistInnen. In ihren Radioblogs teilen sie Künstlerisches oder Alltagsbeobachtungen, mal humorvoll, mal ernst. Heute an der Reihe Rhoda Berger. Sie hat in ihrem Sommerhobby Stricken einen Weg gefunden, kleine Alltagsrevolutionen zu erleben.
Es ist Sommer, wir haben alle viel zu heiss. Und irgendetwas in meinem Hirn hat gefunden, weißt du, was wir machen könnten? Lismen. Also bin ich am Lismen. Ich bin am Lismen einerseits zum Prokrastinieren. Ich habe noch eine Prüfung und alles klingt anmächtiger als Lernen bei dieser Hitze. Und es ist einfach auch so, dass ich mehr und mehr merke, wenn eigentlich genug ist und ich mich dann selber drin noch ernst nehme und es schaffe, aus dem neoliberalen, perfektionistischen Completionist-Hamsterrad zumindest für einen Moment auszusteigen. Darum, andererseits, lese ich mir einen Revolutionsgedanken zusammen. Ich entziehe mich mit dem einfachen Konzept von Nadel und Garn am schneller drehenden Fast-Fashion-Zirkus und dem Doom-Scrollen, zumindest für die paar Stunden, wo meine Hänge beschäftigt sind. Ich lehne mich auf gegen die Aufmerksamkeitsökonomie, bin einfach für mich selber da auf dem Sofa oder auf der Wiese oder auf dem Bänkchen am Höckeln und fühle mich gleichzeitig auf eine Art überschwänglich und auf den Boden von Tatsachen zurückgebracht. Überschwänglich, weil ich kann mit einem Faden und ein paar Nadeln aus dem Nichts ein Kleidungsstück machen. Wie fantastisch ist das denn bitte schön? Auf dem Boden der Tatsachen, weil, wenn du lismisch, merkst du schnell, dass du nicht so gut im Zählen bist, wie du gemeint hast. Wenn du ohne Fehler auf 20 kommst, oberste Liga. Es gibt mir das Gefühl, dass ich auch mit Sachen nicht perfekt oder schnell oder genau können, gleichwohl eine innere Erfüllung erfahren kann, um nicht zu sagen, dass genau die Bedingungen die Erfüllung mitproduzieren. Was Lisma auch macht, ist mich mit Leuten verbinden, ob ihr Vergangenheit oder ihr Gegenwart. Allem voran fühle ich mich meiner Mutter näher. Sie Lisma die Zeit, die mich erinnern kann und Lisma nach wie vor viel und kompliziertes und schönes und lustiges und nutzloses Zeug. Einfach wegen dem Prozess. Ich habe nicht per se über sie zum Lisma gefunden, sondern über meinen eigenen Zugang. Aber ich glaube, das erlaubt mir, umso besser zu verstehen, was Lisma ihr gibt. Irgendetwas an diesem Ausdruck über Materialeigenschaften, über Möglichkeiten, die das Eindimensionale zu Dreidimensionalen mit sich bringt, hat mich mal gepackt und einfach nicht mehr losgelassen. Lisma und alles Handwerkliche oder Handkunstete ist revolutionär, weil es die Arbeit sichtbar macht, die in ganz alltägliche Sachen drin geht. Jede Runde allein geht gefühlt ewig und plötzlich hast du eine Socke gemacht. Jetzt noch der zweite. Ich weiss, the worst. Aber auch nicht das Beste.
Rabe Info. Rabe. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir sind am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 4. Juli. Habt ihr Anregungen, Feedback oder Kritik zu dieser Sendung? Dann schreibt uns gerne eine Mail an info@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's dann nach unserer Sommerpause wieder ab Mitte August. Bis dahin wünscht die Rabe Info Redaktion fröhliche Ferien. Zum heutigen Info beigetragen hat nur Bio. Am Mikrofon Sarah Heinzmann.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.